Handelskraft Deadline Roulette. Der erste Podcast, der Schluss macht mit deinem Due Date Drama.
Ich heiße Sam und euch recht herzlich willkommen zum Handelskraft Deadline Roulette. Auch heute wollen wir uns wieder einem Thema im Digital Business widmen, das wenig Aufschub duldet und das bei vielen auf der Agenda stehen sollte. Das Thema erörtere ich für euch nicht allein. Ich mache das zusammen mit dir, lieber Stefan. Herzlich willkommen.
Hallo.
Stefan Renz, ein geschätzter Kollege von mir, Handelskraft-Moderator, aber darüber hinaus schon viele Jahre Commerce-Experte und Teamleader bei der DotSource. Was ist deine Profession darüber hinaus?
Darüber hinaus?
Naja, das klingt so, als ob du noch viel mehr machen solltest, sondern was umfasst deinen Job?
Hey, das verstehe ich schon. Ich bin, wie du gesagt hast, eigentlich Teamleiter. Ich kümmere mich also um ein Team von Entwicklerinnen und Entwicklern, die Projekte bei uns umsetzen, die eben letztendlich die Aufgabe haben, Anforderungen, Wünsche umzusetzen und mit Leben zu füllen. Und das macht mein Team bei Commerce-Themen, aber auch bei Mobile-Themen. Ja, das heißt Mobile-App-Entwicklung. Und natürlich oft sind das auch miteinander verzahnte Sachen, also Mobile-Commerce-Apps zum Beispiel.
Ja. Mega. Damit haben wir geklärt, wer du bist, was deine Profession und Leidenschaft ist. Und damit können wir auch direkt reingehen.
Die Einsätze bitte.
Stefan, du hast jetzt schon das Stichwort angeteasert und schon den ersten Einsatz getätigt. Es soll uns heute um Mobile-Apps gehen. So, jetzt mache ich mal den Skeptik Sam, der ich nun mal bin, und sage, ey, was will er denn jetzt mit Mobile-Apps im Jahr 26? Also warum ist denn das immer noch ein Thema, das man auf der Agenda und auf dem Schirm haben sollte?
Ja, also ich kann fast, Sam, nicht mal sagen, gute Frage, weil es ist einfach so, natürlich muss ich das jetzt auch auf dem Schirm haben. Es hat sich nämlich nicht viel verändert, sondern das Gegenteil sogar. Ich würde eher fragen, ist es nicht jetzt gerade wichtig, über Apps nachzudenken? Und nicht, weil ich jetzt gerade Werbung machen will für Apps, darum geht es mir gar nicht, sondern erstmal, weil ich sagen muss, eine Grundidee von Apps, gerade wenn ich es mit E-Commerce verbinde, ist Kundenbindung. Mhm. Und Kundenbindung ist natürlich in Zeiten von KI, wo Kunden mich auf ganz anderen Weg erreichen, vielleicht indem sie mich nur in einem Chatbot finden oder Informationen zu meinem Produkt, noch wichtiger geworden. Also das Gegenteil ist, man sollte nicht sagen, warum hat man es heute noch auf dem Schirm, sondern andersrum, spätestens jetzt sollte ich es wirklich auf dem Schirm haben, darüber nachdenken, wie schaffe ich das denn, noch herauszustechen, ja, noch meine Kunden näher an mich zu binden.
Darüber werden wir noch zu reden haben. Was ist denn mit Leuten, die kommen und sagen, ey, was, oh, Stefan, jetzt eine App, ja, teuer, aufwendig, langwierig. Wenn es gut läuft, ist es auch ein geiles Tool, was neue Möglichkeiten öffnet. Aber ich habe doch schon eine responsive Website. Also ich bin doch schon auf dem Smartphone meiner Kunden oder meiner potenziellen Kunden. Warum brauche ich denn eine App?
Ja, das ist nicht völlig falsch oder zumindest relativ naheliegend erstmal. Also responsive Webseite brauche ich erstmal auf jeden Fall. Ne? Also ich sollte mir schon bei meinem, wer heute eine Website baut und denkt, ich baue die für den Desktop, ja, das wäre sehr ungewöhnlich. Ne? So. Aber eine App hat natürlich nochmal eine ganz andere Funktionalität oder Funktion und Nutzungsweise bei den Smartphone-Besitzern. Kann ja jeder sich selber prüfen. Ne? Benutzt man jetzt eine Webseite genauso, wie man eine App benutzt? Ich glaube nicht. Und dann gibt es natürlich auch ganz klar technische Sachen im App-Umfeld, die in der Website so nicht gehen. Da sind wir beim Thema Push-Notifications, da sind wir einfach beim Thema Offline-Funktionalität. Ja? Da sind wir bei Sachen, die nur eine App bieten kann, die jetzt wirklich die Hardware mal wirklich ausnutzen, zum Beispiel von so einem Gerät. Ich habe die neuen Marketing-Kanäle letztendlich. Ich habe die Vertriebskanäle über die Store, also über App Store und Play Store, über die kann ich meine Website nicht verteilen. Und das glaube ich wirklich, und ich glaube, kann man gar nicht überschätzen, wie viel wert es denn ist, wenn ich wirklich so eine App-Installation bei einem Kunden habe, wie sehr der an mich gebunden ist in dem Moment. Ne? Also die Frage, die ich mir wirklich stellen muss, wenn der meine App hat, geht der dann wirklich nochmal in Safari oder in Chrome und schaut bei der Konkurrenz auch nochmal nach dem Preis? Also ich kann für mich sprechen. Ich weiß, ich bin vielleicht ein schlechter Kunde, aber ich mache das eigentlich nicht.
Wir können es ja mal konkret machen. Wir sind ja beide ähnlich alt, ähnliche Familiensituation und haben irgendwie ab und zu das Bedürfnis, in unseren eigenen vier Wänden irgendwie was rumzuschrauben wahrscheinlich. Ne? Mhm. So, also das heißt, wie ein klassischer Boomer, wie es sich da gehört, sind wir auch mal samstags in irgendeinem Baumarkt unterwegs. So, ich hab eine Baumarkt-App. Du hast, glaube ich, eine andere.
Ich habe auf jeden Fall auch eine Baumarkt-App und das ist für mich auch der erste Anlaufpunkt, wenn ich jetzt irgendwas von Baumarkt-Themen möchte. Und du hast recht, das ist auch bei mir ein Thema. Ich habe mich zum Heimwerker entwickelt in den letzten 10 Jahren. Corona-Schub unter anderem noch, ne? Kam ja auch noch dazu. Und Ich kann nur sagen, also ich schaue jetzt nicht nochmal bei der Konkurrenz nach, ne? Sondern ich habe diese App, das ist mein erster Anlaufpunkt. Und ähnlich geht es mir natürlich nicht nur dort, sondern geht es mir genauso bei Social Media zum Beispiel. Die Leute haben dort ihre App. Ich meine, Social Media funktioniert derzeit fast nur noch über Apps. Also bei Instagram und bei TikTok sind die Apps das Entscheidende und nicht mehr die Website.
Ja.
Und du hast dann diese Bindung. Ne? Also der Weg ist super schnell zu meiner App hin. Und das sehen wir auch bei den ganz großen Playern. Im deutschen Bereich sind ja die ganz großen Unternehmen, sind ja bei uns die Retailer-Ketten, ne, die Discounter. Und ich meine, da muss man nur jetzt einfach als interessierter Marktbeobachter,
jeder schon seine eigene, ne,
sieht man doch, hat doch jeder seine eigene App. Und genau mit dem Gedanken, ne, wenn du eben die weiß ich nicht, die, darf ich hier Markennamen sagen? Ne, wenn ich jetzt, weiß nicht, die Kaufland-App habe, ja, dann ist vielleicht auch mein erster Anlaufpunkt beim Einkauf doch eher Kaufland, ne, weil ich da vielleicht Kunde bin, Prämien einsammel, wie auch immer.
Jetzt haben wir mit Baumärkten und Supermärkten schon so ein paar Branchen und Unternehmen angesprochen. Gibt es denn Unternehmen, für die sich das mehr oder weniger eignet? Wo unterscheidet sich B2C und B2B? Also ist eine App gleichermaßen was für jedes Unternehmen? Wohl eher nicht, ne?
Schwierig, weil bei Apps kommt immer darauf an, worauf wir jetzt konkret gucken. Wenn wir jetzt quasi wirklich nur im Thema Commerce-App gucken, brauche ich schon eine gewisse Menge an Kunden, damit es sich für mich lohnt. Das ist zwar kein Rieseninvest, es wird, glaube ich, überschätzt, wie aufwendig das ist. Das ist jetzt auch nicht aufwendiger, als ein sauberes Frontend für eine Webseite umzusetzen. Okay. Also eine App ist dort keine Zauberei mehr. Ne? Aber trotzdem muss ich mir halt überlegen, lohnt sich das für mich? Habe ich quasi, biete ich den Kunden genug, dass die wirklich auf die Idee kommen, diese App auch wirklich über den App Store zu ziehen und bei sich zu installieren? Ne? Die Überlegung muss ich mir schon stellen. Ich brauche auch gleich Mehrwerte für meine App, weil ich glaube, da gehen wir später bestimmt nochmal drauf ein. Ne? Man hat ja auch das Problem mit Bewertungen und sowas, was bedeutet, man braucht schon gleich von Anfang an noch etwas, was irgendwie einen gewissen Mehrwert hat. Aber neben diesen ganzen Commerce-Themen gibt es ja im App-Umfeld auch noch ganz Spezial-Use-Cases. Ne? Also nimm mal mein Beispiel ist ja, ich weiß, primitiv, aber der Taschenrechner auf dem Handy, ja, ist halt eine App. Das ist keine Webseite, hat auch nichts mit Commerce zu tun, ist trotzdem irgendwie eine App, die man benutzt. Ja. Und genauso gibt es auch im B2B-Umfeld, wir hatten zum Beispiel schon Kunden, für die haben wir Apps entwickelt für Lagerhaltung, ne, mit Scan-Funktionen und so weiter, ne, mit Anbindung natürlich an die Webseite. Oder wenn ich dran denke, an Wartungsaufgaben, ne, wenn irgendwo der Strom abgelesen wird, da haben wir auch eine App, wo sie die Sachen eintragen. Und das sind natürlich Spezial-Use-Case-Apps, die eben zu dem speziellen unternehmerischen Business gehören, in dem das Unternehmen unterwegs ist. Und da findet man, glaube ich, überall Sachen, die sich so abbilden lassen.
Ich glaube zum Beispiel ganz fest nach wie vor dran, dass es meine Stadtwerke irgendwann schaffen, meine Zählerstände via App abzulesen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Jetzt haben wir verstanden, dass das für viele Unternehmen ein durchaus lohnenswerter Punkt sein sollte, ein Stück weit Budget oder auch Impact auf dieses Thema App zu setzen. Jetzt lass uns mal in der nächsten Kategorie schauen, was denn passiert, wenn unser metaphorisches Roulette-Rad in Schwung gekommen ist und die Kugel rollt.
Rien ne va plus. Nichts geht mehr.
Stefan, wir haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, die es durchaus lohnenswert machen, auf das Thema Mobile Apps zu setzen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Tacheles reden, wenn wir sowas wirklich vorhat als Unternehmen. Was wäre denn dann der erste Schritt? Ich gehe ja nicht blind los und sage, ich brauche eine App und google mal, wer eigentlich Apps baut.
Nee, das nicht, aber Konkurrenzanalyse kann ich zum Beispiel durchaus machen und auch durch Google lösen. Ne? Ich könnte mir einfach mal ein paar Apps angucken, die vielleicht meine Konkurrenz hat oder die mir gefallen. Also über mein eigenes Smartphone-Verhalten vielleicht ein bisschen reflektieren, ja, das biete ich dort an. Ich habe auch durchaus Beispiel-Apps einfach, die ich benutze, die ich in erster Linie zur Beobachtung benutze, im Sinne von, ja, ich finde, das haben die gut gemacht oder sowas.
Ja.
Ne? Nicht weil ich jetzt wirklich Kunde bin dort, sondern weil ich das gut gemacht finde, das schon. Also, aber prinzipiell muss ich erstmal drüber nachdenken, was will ich, aber das ist bei Apps nicht genauso wie bei allen anderen Themen. Ich muss darüber nachdenken, was meine Ziele, wen will ich damit erreichen und was muss ich dem bieten, damit der meine App will und nutzt.
Es macht dann ein Stück weit Kunden zu, also du bist Fan dieser App, ne? Also du bist ja dann wirklich nicht nur bei deinem Baumarkt-Fan, sondern du bist wirklich Fan dieser Marke ein Stück weit. Das ist,
du bindest dich als Kunde, wenn du die App installierst, ist das ja quasi nur einen halben Meter noch entfernt von, du tätowierst dir das Logo. Also das ist nicht mehr so ein weiter Weg dahin.
Ja. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass auch in Zeiten von KI sich so eine App nicht irgendwie selbst baut oder sie man eben in einem schönen, fleißigen Wochenende zusammen promptet. Was sollte man denn für Kosten auf dem Schirm haben, wenn man mit sowas liebäugelt und wie sieht so eine typische Timeline dafür aus?
Also man kann im App-Umfeld mit KI schon einiges erreichen und beschleunigen. Allerdings geht es ja am Ende trotzdem um verlässlichen, wiederverwertbaren, wartbaren Code und das ist dann eben doch nochmal immer der Aufwand. Am Ende sind es immer die Edge-Cases, also die Sonderfälle, die dann Sachen aufwendig machen. Ich kann sehr schnell etwas zügig mal erzeugen, was ich benutzen kann, wo ich ein bisschen so ein Click and Feel bekomme und das auch viel wert. Ne? So. Letztendlich ist es nicht aufwendiger als typische Frontend-Entwicklung. Also wenn ich jetzt Beträge nennen müsste, ne, wir arbeiten halt üblicherweise mit hybriden Ansätzen, das heißt Ansätze sowohl für iOS und für Android, also ja. Das heißt auf eine Lösung setzen, nicht jetzt zu divergent, ne, dann muss ich ja mehrere Codestände pflegen und so weiter, das würde ich vermeiden, das sind unnötige Kosten und wenn ich kann quasi, geht bei niedrigen, sehr niedrigen fünfstelligen Beträgen los und ich bleibe auch durchaus im fünfstelligen Bereich, bis ich eine voll funktionsfähige App habe. Und dann ist eben einfach der, die Frage, wie weit will ich es denn treiben? Was will ich noch für Fälle abbilden? Was will ich alles vielleicht wirklich speziell für die App entwickeln? Brauche ich ein neues Design dafür oder nehme ich das von der Webseite? Das sind alles Fragen, die sich dann, die man dort stellen muss, die dann natürlich auf den Preis, auf das Gesamtprojekt großen Einfluss haben.
Wann hole ich mir denn in dem Prozess das erste Mal wirklich das Nutzerfeedback? Oder anders gefragt, gibt es ja auch bei großen Commerce-Lösungen oder bei CMS-Varianten, was ist mit dem Thema MVP? Also baue ich mir eine App so mit den ersten grundlegenden Funktionen und einem halbwegs tauglichen Design, schmeiße sie dann in diese Stores, lass die vertesten, hab was ich dann testen kann, muss aber dann vielleicht mit der Gefahr leben, dass mir die ersten Nutzer, weil sie nicht wissen, worum es sich handelt, eine schlechte Bewertung da lassen.
Also am MVP-Gedanken, also an der Entwicklung von dahin, dass ich mit einem ersten funktionierenden Prototyp möglichst früh eigentlich rausgehe, um dann gezielt an weiterer Entwicklung zu arbeiten, das würde ich immer machen. Und auch im App-Umfeld. Das heißt, im App-Umfeld muss ich vielleicht nur beachten, ich sollte nichts auf den Markt bringen, was nicht funktioniert und was Leute, sag ich mal, frustriert, ja, so, weil dann kriege ich negative Bewertungen, ne? Aber das ändert nicht so viel am MVP-Vorgehen. Ist nur, ich würde halt empfehlen, am Anfang sich schon so ein, zwei Features zu überlegen, Mehrwerte zu überlegen, die halt wirklich in der App drin stecken und nicht schon in der Webseite sowieso da sind. Aber selbst dann, normalerweise beschweren sich die Leute nicht in den Kommentaren darüber, die App bringt mir gar nicht mehr als die Webseite, sondern das sind ja Fans. Also wenn die sich diese App installieren, ja. Sind das ja schon Fans. Ja. Ne? Aber wenn ich natürlich was rausbringe, was irgendwie abstürzt, nicht funktioniert, dann ja. Kriege ich schon Ärger.
Mal Butter bei die Fische. Du hast ja eine App gebaut im Bibliothek, also nicht du, sondern du und dein Team und ein paar andere Menschen in der Dotsource im Bibliotheksumfeld. So, wie habt ihr denn das Ding zum ersten Mal, als es dann stabil genug lief, unter die Menschen gebracht? Was für einen Rahmen?
Das ist ein spezieller Use Case dort, weil dort wird das über die Stadtbibliotheken ausgerollt, die es ja in ganz Deutschland gibt, letztendlich an deren Kunden. Und dort war es eben so, dass wir das schrittweise gemacht haben, letztendlich erst mal mit Beta-Gruppen gearbeitet haben, also mit kleineren Zielgruppen und dort auch viel, viel Feedback bekommen haben. Diese Phase musste dann zum Beispiel auch wirklich nochmal verlängert werden, weil eben das Feedback noch nicht so war wie gewünscht, weil eben manche Use Case noch nicht so abgedeckt waren wie von den Lesern in dem Fall und Hörern, weil es auch Hörbücher sind, gefordert. Und das hat aber dann dazu geführt, dass wir dann eine Version hatten, die jetzt eben ausgerollt werden kann an letztendlich, ich glaube, es sind Millionen Leser in Deutschland. Und da könnte man jetzt sagen, oh Gott, jetzt haben wir negatives Feedback bekommen in dieser ersten Phase. Das ist ja schlecht, aber ist ja Quatsch. Ich meine, sonst hätten wir die Phase ja nicht machen müssen. Es ging ja genau darum, Feedback einzusammeln, ja. Um dann eben daran zu arbeiten.
Wer Feedback will, muss auch mit kritischem Feedback leben. Ja. Jetzt haben wir eine ganze Menge Themen angesprochen, die den Invest in eine Mobile-App durchaus lohnenswert erscheinen lassen. Wir schauen uns jetzt mal an, was denn passiert, wir bleiben metaphorisch natürlich beim Roulette-Spiel. Wir schauen uns das Worst-Case-Szenario an. Wir hören die drei Worte im Casino, die man als Spieler eigentlich gar nicht gerne hört.
Die Bank gewinnt.
Was droht mir denn, Stefan, wenn ich, das kann ich ja wie mit jeder Deadline auch machen, ich kann ja auch sagen, ach, eine Mobile-App, das für mich ist das nicht so. Das ist ein Kanal, den lasse ich außen vor, brauche ich nicht. Was droht mir im schlimmsten Fall?
Naja, also wenn wir den Fokus auf diese Commerce-Apps richten, dann ist ja wirklich das große Thema die Kundenbindung, Kundenloyalität. Ne? Also nicht umsonst haben Edeka und Co. halt diese Loyalitätsprogramme in den Apps drin. Ne? Und da passiert mir eben dann genau das, ich verliere meine Kunden an andere. Also ich verliere eben, wenn ich meine Kunden nicht binde, bindet sie jemand anders.
Ja, das klingt erschreckend einleuchtend. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Fehler, die man machen kann und die es logischerweise zu vermeiden gilt, wenn man sich dafür entscheidet, auf eine Mobile-App zu setzen?
Also eine gewisse Ernsthaftigkeit sollte dahinter sein. Im Sinne von, wir haben vorhin kurz über Geld geredet. Ne? Ich kann natürlich alles immer noch kleiner denken. Und noch kleiner denken ist auch völlig legitim. Ne? Ich muss ja ein ROI, muss sich irgendwie für mich lohnen, muss sich rechtfertigen, verstehe ich. Allerdings ist es natürlich gerade auch so, wenn ich das Ganze natürlich nur so halb mache und nur so ein bisschen irgendwie so eine Containerlösung zum Beispiel sind oft welche, die rein technisch da sind. Das bedeutet, ich bette letztendlich nur meine Webseite eben in eine App ein, fasse die aber eigentlich gar nicht an. Mhm. Das sind halt Sachen, die sind dann wieder beliebig und damit steche ich nicht heraus. Damit mache ich auch niemanden wirklich zufrieden. Damit sind die Kunden nicht zufrieden. Ich kriege damit also gar nicht den Impact, den ich will. Und dann bin auch ich nicht damit zufrieden, weil ich wollte doch eigentlich jetzt Geld in die Hand nehmen, damit das funktioniert. Mhm. Ne? Also deswegen, das ist für mich schon, man muss sich schon ein bisschen überlegen, was man dort tut und dann auch sich entscheiden, ja, wir wollen das und es dann auch ernsthaft betreiben. Das heißt nicht, Geld zum Fenster rauswerfen, sondern das Gegenteil. Das heißt erstmal, Geld sinnvoll zu investieren. Das finde ich dort wichtig.
Ein großer Vorteil dieser Mobile Apps ist ja auch, dass ich Daten über meine Kundschaft sammle, First-Party-Data, die also mir selbst gehören, die ich selbst hoste. Was ist denn, wenn die Kundschaft irgendwie mitbekommt, dass meine Mobile-App eigentlich nicht mehr ist als eine Hosentaschen-Datenkrake?
Also wenn es wirklich so wäre, dann wäre es ja eine schlechte App, ne? Wenn ich das Gefühl habe, die App ist nicht mehr als eine Datenkrake. Aber bin ich wieder bei den Retailern mit ihren Apps, da geht es ja genau darum, den Online- und Offline-Kunde zu verbinden. Also diesen Weg, der Kunde soll auf der Couch bitte die App benutzen, um in meinen Online-Store zu gehen. Und im Laden soll er bitte die App benutzen, um sich an der Kasse mit seiner Kundenkarte zu verifizieren. Ist ja auch, ist doch geil für mich als Kunde auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an kleinere B2B-Kunden denke, was weiß ich, wenn wir von Biomärkten reden, vielleicht irgendwie eine Tagesmutter, Tagesvater oder ähnliches, ja, die dort Lebensmittel einkaufen. Ja, wenn die mit der Karte, also mit der App, direkt bezahlen können und dann kriegen sie vielleicht eine Rechnung und müssen gar nicht mehr dort im Laden bezahlen, sondern haben die Rechnung, die sie direkt für die Steuer nehmen können. Das ist doch mega. Das ist doch für den Kunden super. Ja. Und der kauft doch immer wieder bei mir ein. Der geht doch nicht plötzlich zu einem anderen Laden und kauft dort ein, wenn er diesen Use Case, diesen Workflow bei mir hat. Ja. Und klar, mein Vorteil als Unternehmen ist dann auch, ich weiß sowohl, was die Person online kauft, ich weiß, was die offline kauft, ich weiß vielleicht, was ich das nächste Mal per Push-Nachricht empfehlen kann, weil es gerade im Angebot ist. Ne? Das ist logisch, aber ich meine, wir sind dort ja auch in Deutschland, wir haben dort genügend rechtliche Hürden an der Stelle, ja, die da ein paar Sachen regeln, was man eben auch so nicht darf. Ne? Aber klar, die Möglichkeit habe ich. Und wirklich diese Verbindung des Kunden von online und offline, das kriege ich auch nur mit der App.
Das ist noch ein schöner weiterer Grund, warum man in eine App investieren sollte. Wir haben jetzt ja auch investiert am Roulette-Rad und die Würfel sind gefallen, hätte ich fast gesagt. Die Kugel ist gelandet und deswegen schauen wir mal, was wir denn mitnehmen, wenn wir unser metaphorisches Casino verlassen.
Wer schaut?
Stefan, jetzt machen wir noch ein kurzes Wrap-up. Was nehmen wir mit aus dieser Folge? Ich nehme auf jeden Fall mit, und das habe ich ja auch schon vorher zum Teil gewusst, so eine Mobile-App ist eigentlich viel, viel mehr als nur ein zusätzlicher Marketingkanal. Ja, und ich nehme auch mit, dass eine Mobile-App mehr ist als nur Commerce. Was gibst du denn Verantwortlichen mit, die jetzt noch überlegen? Ich meine, das Jahr 26 ist relativ jung und vielleicht hat der ein oder andere noch ein bisschen Budget zu verteilen. Warum oder was gibst du dir mit in Richtung, ja, pack doch mal einen kleinen Packen davon, auch ein bisschen in Richtung Mobile App?
Also aus meiner Sicht muss man sich 2 bis 3 Fragen stellen. Die erste Frage ist, habe ich vielleicht Arbeitsabläufe bei meinen Kunden, von denen ich, also jetzt sind es keine Arbeitsabläufe, sondern Workflows letztendlich, die ich möchte, dass der Kunde sie einfacher machen kann, damit er sie häufiger tut, ja, damit er häufiger bei mir einkauft. Ne, da hatten wir zum Beispiel mal bei einem Kunden im B2B-Umfeld, ging es um so Verträge und um regelmäßiges Neubestellen. Gab es mal die Idee, eine App zu bauen, die einfach nur den einen Knopf hat, jetzt will ich neu bestellen. Mhm. Ne, weil das Coole ist, der musste nicht erst an seinen Rechner im Büro, sondern hat vielleicht am Ort, wo er es gerade merkte, hier ist das Lager leer, ja, holt er sein Handy raus, drückt den Knopf, wird Bestellung ausgelöst.
Ihr habt den Dash-Button für B2B-Robot gebaut.
Wenn du so willst, ne, sowas. Und genauso gibt es aber auch ganz oft im Unternehmen firmeninternen Abläufe, wo es darum geht, die zu vereinfachen. Ja. Da sind wir bei den Sachen, wie du vorhin gesagt hast, bei den Stadtwerken, ne, wo es um Sachen geht, wo mein Mitarbeiter unterwegs ist beim Kunden, der will vielleicht was zeigen. Ne, habe ich eine spezielle App, mit der er irgendwie unser Produkt besonders gut präsentieren kann, mit denen er irgendwie Daten schneller aufnehmen kann? Das ist so eine Frage. Also diese Sachen muss ich prüfen. Und natürlich, weil wir im Commerce sind, Kundenbindung. Also eigentlich muss ich auf die Frage stellen, habe ich Interesse daran, meine Kunden zu binden? Wenn ja, dann ist, glaube ich, eine App eine gute Idee.
Wenn man dann den Weg geschafft hat, zu dieser Erkenntnis auch zu kommen, wo findet man dich als einen der Experten für Mobile Apps? Wie nimmt man Kontakt zu dir auf?
Über unsere Website, würde ich sagen, oder bei LinkedIn. Ja, kann man mich auch anschreiben. Und über unsere Website, dort haben wir natürlich auch einige Infos zu unserer Mobile-Entwicklung, auch ein paar Success-Stories und ein paar Informationen zu den Projekten, die wir umgesetzt haben. Und da kann man sich einfach melden. Und da landet man eigentlich fast immer irgendwann bei mir.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn euch das Thema Mobile-Apps interessiert und dass es euch interessieren sollte, haben wir mittlerweile geklärt. Deswegen, Stefan, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Geduld, für deine vielen weisen Worte zum Thema Mobile-App. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, abonniert den Podcast gern. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft auch anderen, diesen Podcast wahrzunehmen und ihn auch zu hören und zu sehen. Ja, Stefan, dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Und habe ich jetzt gewonnen eigentlich, oder?
Du hast auf jeden Fall gewonnen. All das gehört dir.
Ach, sehr schön.
Ciao. Tschüss. Das Handelskraft Deadline Roulette ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Dank geht raus an Christian Krötsch und Charlotte Wilford fürs Experimentieren dürfen. An Samia Haducci für die unvergleichliche Jingle Voice und an Franzi Kunz und Markus Schlefogt für Konzeption und CI.